SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt und vor allem mit Julia Voss, lange Zeit Kunstkritikerin der FAZ, Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg, jetzt Mitarbeiterin im Präsidium des Deutschen Historischen Museums in Berlin und dort aktuell Kuratorin der Ausstellung Natur und deutsche Geschichte. Darüber vor allem werden wir jetzt sprechen, was gemeint ist, wenn in Deutschland von Natur die Rede ist, wie sich die Vorstellung von Natur immer wieder geändert hat und wieder mit Politik gemacht wurde. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Julia Voss. Herzlich willkommen zu diesem SWR Kultur. Gespräch.
Dankeschön, Herr Brandt. Ich freue mich, hier zu sein.
Natur und deutsche Geschichte. Eine Frage steht dabei im Mittelpunkt, auch gleich zu Beginn Ihres Textes im Katalog der Ausstellung, nämlich die Frage, wer definiert, was als natürlich gilt? Frau Voss, seit wann wird diese Frage in Deutschland gestellt und wieso ist sie so zentral, das Natürliche so zentral für unser Verhältnis zur Natur?
Also ich würde sagen, die Frage wird gestellt erst einmal in aller Unschuld, vermehrt seit dem 14. Jahrhundert. Da gibt es ein Buch, was ein Meilenstein ist, von einem Regensburger Domschullehrer. Und der veröffentlicht ein Buch, das heißt erst das Buch der natürlichen Dinge. Das geht durch ganz viele Auflagen und heißt dann Buch der Natur. Und der versucht zum ersten Mal in deutscher Sprache zusammenzustellen, was wir alles unter Natur verstehen und wie so ein Inventar dessen, was als natürlich gelten soll. Und dieses Unschuldige verliert sich mit der Zeit und die Frage, was ist natürlich, zieht mehr und mehr ins Waffenarsenal der Politik ein. Und ich würde sagen, vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert ist es eine Frage von, welche Idee ist die richtige? Und wenn jemand versucht, eine politische Idee durchzusetzen, dann wird diese politische Idee durchgesetzt mit dem Argument, das ist das natürliche System, so ist die Natur eingerichtet, so soll dieses politische System aussehen.
Ach, das ist dann zum Beispiel das, was der Philosoph Fichte, also ein Hauptvertreter des deutschen Idealismus, dann meinte, der das Natürliche zum deutschen Nationalcharakter zählte und in seinen Reden an die deutsche Nation vor ungefähr 200 Jahren geschrieben hat, naturgemäß von deutscher Seite, Künstelei von Seiten des Auslands. Also Ausländer waren für ihn reine Unnatur. Durch solche Qualifizierungen, Disqualifizierungen, haben Sie gerade schon gesagt, ist die Natur dann zur Waffe erklärt worden in politischen Debatten. Gegen wen hat sich diese Waffe denn dann hauptsächlich gerichtet?
Genau, bei Johann Gottlieb Fichte sind es die Franzosen. Er schreibt seine Reden an die deutsche Nation Anfang des 19. Jahrhunderts, während Deutschland von den Franzosen besetzt ist, von der napoleonischen Armee. Und dann sagt er eben praktisch, das deutsche Volk, so will er das behaupten, das deutsche Volk ist ein natürliches Volk und die Franzosen dagegen sind ein gekünsteltes Volk. Und das heißt, die Deutschen sind auf der richtigen Seite und die Franzosen sind auf der falschen Seite. Und das Naturgemäße ist praktisch das, was den Deutschen entspricht und das Künstliche ist das, was den Franzosen entspricht. Und er versucht dann eine Linie zu ziehen bis weit in die Antike zurück und versucht eben zu behaupten, dass die Deutschen in direkter Abstammung von den Germanen herkommen. Das wird ein populäres Argument im ganzen 19. Jahrhundert.
Ach so, die sind auch die Natürlichen dann.
Die sind natürlich die Natürlichen, die leben praktisch in Wäldern, so werden sie von den Römern beschrieben und werden immer mit den Eichenwäldern assoziiert. Und da fassen sich heute Historikerinnen und Historiker an den Kopf, weil die Germanen zum einen kein Volk waren, was sich selbst so bezeichnet hätte. Also Germanen ist eine Fremdbezeichnung, die kommt von den Römern und die haben praktisch alles in einen Topf geschmissen und verschiedene Ethnien und Völker und Stämme zusammengefasst und die einfach summa summarum als Germanen bezeichnet. Und gleichzeitig war es natürlich auch so, dass die Germanen in ihrem Verbreitungsgebiet nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränkt waren, sondern weit darüber hinausgegangen sind. Also es gibt kein exklusives geografisches oder verwandtschaftliches Verhältnis, was sich dahin zurückbuchstabieren ließe. Aber eine Idee muss nicht richtig sein, um Erfolg zu haben. Und insofern die Vorstellung, dass die Deutschen irgendwie was mit den Germanen zu tun haben und deswegen auch besonders naturverbunden sind und eine natürliche Einheit sind, war im 19. Jahrhundert ein wirklich wichtiges Argument und eine wichtige schlagende Idee.
Also da geht es schon um diese Gegenüberstellung. Das eine ist das Natürliche, das eigene ist das Natürliche und das andere ist das Unnatürliche. Die Franzosen hat es getroffen, aber Fichte war auch Antisemit. Hat es auch die Juden getroffen?
Ganz genau. Also als Argumentationsfigur oder als Abwertungsfigur kennen wir das heute noch, dass diejenigen, die man abwerten will, dass man die als gekünstelt, als irgendwie dekadent, als irgendwie ihre Umwelt entfremdet darstellen möchte. Und bei Fichte hat es einerseits Franzosen getroffen, aber auch die deutschen Juden, wo er eben gesagt hat, die sollten nicht Teil dieses Nationalstaates sein, die gehören nicht dazu.
Im Nationalsozialismus wurde dann ja nicht nur die deutsche Volksgemeinschaft daraus, sondern auch die natürliche Volksgemeinschaft. Ausgrenzung, Verfolgung, Ermordung, Vernichtung von allen, die nach dieser NS-Ideologie nicht zum Natürlichen gehörten. Kann man das dann letztendlich als Terror der Natürlichkeit in gewisser Weise auch bezeichnen?
Ja, unbedingt. Also Terror ohne Frage und natürlich auch ein ganz obsessives Verhältnis zu dem, was die Nationalsozialisten als Natur bezeichnet haben. Die haben da ihre ganz eigenen Definitionen eingeführt, ihre ganz eigenen Normen versucht durchzusetzen. Und vieles hatte natürlich überhaupt nicht, also jenseits davon, dass es moralisch nicht in Ordnung war, aber hatte auch einfach nicht Hand und Fuß. Also nehmen wir so Sachen wie die Nürnberger Gesetze, da wird dann verlangt, dass deutsche Bürger ihr deutsches Blut nachweisen müssen, was natürlich Unsinn ist. Niemand kann deutsches Blut nachweisen, weder damals noch heute.
Auch Natur als Bezugspunkt.
Genau, das ist der Bezugspunkt und dann zirkuliert ein Wort wie deutsches Blut und erweckt den Eindruck, als gäbe es sowas wie eine Substanz, die ganz eindeutig ist, die es nicht gibt. Aber es ist praktisch in der Welt und verbreitet diese falsche Vorstellung davon, dass es sowas wie eine natürliche Gemeinschaft gäbe. Und das war natürlich genau der Sinn der Propaganda der Nationalsozialisten.
Jetzt ist natürlich ein Wort, das wir beide auch gerade ständig immer wieder benutzen.
Das fällt mir auch immer auf, sollte
man nicht natürlich machen. Ist das so, natürlich ist das anders.
Ja.
Und jetzt kann man natürlich noch fragen, was kann denn alles als natürlich gelten? Also natürliche Natur sozusagen, in die der Mensch nicht eingreift, Biotope, Bannwälder. Es kann aber auch ein natürliches Aussehen sein oder die natürliche Ausstrahlung einer Person, natürliche Kleidung. Letztendlich kann man alles als natürlich qualifizieren.
Absolut, genau. Es ist lustig, wie weit verbreitet das inzwischen im Sprachgebrauch ist und ich ertappe mich auch immer dabei, dass ich dauernd natürlich sage, für selbstverständlich. Mhm. Und ich würde sagen, das ist ab dem 19. Jahrhundert so oder vielleicht auch ab dem späten 18., dass es eine Adelung ist, dass wenn wir Dinge als natürlich bezeichnen, wir das Gefühl haben, dass es gut ist, dass sie so sind und dass es im natürlichen Gang der Dinge ist, dass sie so sind. Und das ist eine Idee, die im 19. Jahrhundert auch mit der Industrialisierung an Fahrt aufnimmt, würde ich sagen. Denn man hat das Gefühl, Natur ist das vielleicht, was ewiglich ist. Kultur und Technik verändert sich so schnell. Und Natur wird so zum Gegenbegriff, zum Gegenpol. Dasjenige, wo man das Gefühl hat, es verändert sich nicht so schnell. Das ist das, was Dauer hat, was ursprünglich ist. Und dann wird es ausgespielt gegen die Kultur oder auch gegen die Technik und ist dieser Gegenpol und auch ein Ideal.
Dann wandert dieser Begriff natürlich in ganz verschiedene Bereiche, auch in die Pädagogik zum Beispiel. Dann gibt es die natürliche Erziehung von kleinen Menschen. Darauf werden wir mit Sicherheit noch kommen. Aber jetzt würde ich gerne erstmal zum Beginn Ihrer Ausstellung gehen, wo das Natürliche das Göttliche ist. Sie gehen da sehr weit zurück in der Geschichte, ins 12. Jahrhundert zu Hildegard von Bingen, Äbtissin des Klosters auf dem Rupertsberg, grob gesagt bei Mainz. Und Hildegard von Bingen benutzt einen Begriff, der ganz zentral ist, nämlich die Grünkraft. Mhm. Das ist ein positives Verständnis von Natur, wie Sie es gerade ja auch schon angedeutet haben, dass mit dem Wort natürlich auch immer was Positives verbunden ist, mit der Grünkraft bei Hildegard von Bingen auch eindeutig positiv. Welche Vorstellung von Natur stellen Sie damit letztlich an den Beginn Ihrer Ausstellung, der deutschen Geschichte, die Sie damit erzählen wollen?
Ja, Hildegard von Bingen ist einerseits eine typische Vertreterin ihrer Zeit, weshalb wir gedacht haben, es ist gut, mit ihr zu beginnen und es ist auch gut, so weit zurückzugehen, weil man dann viel besser schildern kann, wie sich die Dinge verändern. Also Hildegard von Bingen ist gleichzeitig aber auch eine Ausnahmefigur, eine ganz bedeutende Frau des 12. Jahrhunderts. Sie hat Visionen und bekommt als erste Frau in der abendländischen Geschichte vom Papst die Erlaubnis, diese Visionen auch niederzulegen. Das heißt, sie werden anerkannt und sie gilt in ihrer Zeit als Prophetin und Visionärin. Und in diesen theologischen Schriften taucht ein Begriff immer wieder auf, und das ist die Viriditas, sie schreibt auf Latein, die Grünkraft, die göttliche. Und unter der versteht sie eine göttliche Schöpferkraft, die immer wieder dafür sorgt, dass die Schöpfung in ihrer Frische erstarkt, sich entwickelt und weiter lebendig ist.
Das ist ein bisschen wie Demeter in der Antike, ne? Die alles wachsen und gedeihen lässt.
Also es ist bei ihr natürlich mit dem Schöpfergott verbunden, mit dem Christlichen. Und das Interessante ist, dass sie diese Kraft als einen Kreislauf sieht. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass uns die Schöpfung heilen kann. Also es gibt Heilkräuter und es gibt auch Heilwirkungen von Metallen oder Kristallen, die sie beschreibt, auch von Tieren. Und das heißt, diese Schöpfung kann auf uns heilend einwirken. Und andererseits ist es eben so, dass es kein Selbstbedienungsladen ist. Das heißt, es muss auch zurückgegeben werden. Und die Menschheit steht in der Verpflichtung, sich in den Dienst dieser Schöpferkraft zu stellen, für die Viriditas daran mitzuwirken an dieser Schöpfung. Und nur wenn wir auch dafür sorgen, dass die Schöpfung geheilt wird, entsteht dieser Kreislauf von heilen und geheilt werden. Und das bedeutet eben, ein gottgefälliges Leben zu leben und dafür zu sorgen, dass dieser Kreislauf läuft und dass wir geheilt werden und dass wir aber auch die Natur, die Schöpfung, in der wir uns bewegen, heilen.
Jetzt fällt etwas auf, und das fällt mir vielleicht auch deswegen auf, weil wir im Anthropozän heute leben und der Mensch extrem zum Störfaktor der Natur geworden ist. Bei Hildegard von Bingen aber auch. Da gibt es eine natürliche, göttliche Ordnung, und der Mensch mit seiner Natur, wie es zum Beispiel in Büchners Wojtek heißt, wenn einem die Natur kommt, Herr Hauptmann, mit dieser Natur wird der Mensch zum Störfaktor. Wie vermeidet der Mensch das? Welche Wege muss er finden nach Vorstellung von Hildegard von Bingen, um nicht zum Störfaktor zu werden, um eben ganz im Gegensatz im Einklang mit der Natur zu leben?
Bei Hildegard von Bingen ist das sehr religiös geprägt. Sie ist ja selbst eine Benediktinernonne, also das heißt in einem sehr strengen Ablauf eingebunden, was ihr Leben anbetrifft. Und ich glaube, sie würde auch Laien raten, beten und arbeiten, ein gottgefälliges Leben führen. Das ist der Weg zum Ziel. Es ist immer auf ein Heilsgeschehen ausgerichtet. Ich glaube, Hildegard von Bingen würde sagen, dass die Menschheit das nicht selber umsetzen kann. Sie soll darauf hinarbeiten, aber natürlich braucht es einen Schöpfergott, um da wieder hinzukommen. Es gibt bei ihr so Formulierungen, wo sie sagt, dass die Flüsse stinken.
Oh, das sind ganz tolle Zitate in ihrer Ausstellung. Wenn der Mensch die göttliche Ordnung stört, speit die Luft Schmutz aus. Dann entstehen Winde voller Moder.
Und das klingt uns irgendwie vertraut. Das erinnert einfach an Umweltverschmutzung. Also wir haben, ich auch, vielleicht eine Tendenz, das aus diesem Religiösen rauszulösen. Das ist vielleicht auch die Schönheit ihrer Schriften, dass man nicht gläubig sein muss, um damit was anzufangen. Wenn wir uns aber versuchen zu veranschaulichen, wie sie das gedacht hat, ich sage, jeder kann es lesen, wie er möchte, aber wenn wir uns versuchen vorzustellen, wie sie das gedacht hat, dann landen wir doch immer bei einem christlichen Schöpfergott.
Und dann gibt es noch einen schönen Satz, den Sie in der Ausstellung zitieren von Hildegard von Bingen, nämlich: jede Kreatur hat den Urtrieb nach liebender Umarmung. Da könnte man jetzt wieder aus unserer Zeit denken, na, das ist so eine Art mittelalterlicher Mushroom-Dance oder das könnte so ein hippieskes Bäume-Umarmen gemeint sein. Aber wahrscheinlich, und das ist jetzt die Frage, verweist es doch eher auf das christliche Prinzip der Liebe, das Prinzip der Evangelien. Also, dass man, wenn wir über das Verhältnis zur Natur sprechen, eigentlich ein liebendes Verhältnis zur Natur haben sollte.
Ja, das würde ich unterstreichen. Also dieses liebende Verhältnis, was sich in der Schöpfung zeigt und was von Gott praktisch uns gegeben worden ist, laut Hildegard von Bingen, das ist etwas, was sie sehr beschäftigt und was in ihren Schriften auftaucht und auch in den wunderschönen Miniaturen, die ihren Schriften dann in ihrem Kloster beigegeben wurden.
So ideal, wie Hildegard von Bingen sich das Naturverhältnis gewünscht hat, ist die Geschichte natürlich nicht weitergegangen nach dem Mittelalter. Die nächste große Etappe auch in ihrer Ausstellung ist natürlich der Beginn der Neuzeit, natürlich um 1500. Da beginnt die Globalisierung der Natur. Viele Pflanzen, die wir heute noch in Europa essen, werden damals im 16. Jahrhundert zum ersten Mal aus Amerika importiert. Die Aubergine zum Beispiel, um mal nicht gleich Kartoffel, Tomate und Zucchini zu sagen. Auch Heilpflanzen aus Peru, haben Sie schon erwähnt, sind damals im 16. Jahrhundert schon zum ersten Mal erhältlich in Städten wie Augsburg oder Nürnberg. Besondere Möbelstücke wurden auch damals schon zum ersten Mal mit Ebenholz hergestellt, also dem schwarzen edlen Holz aus Mauritius, von Bodenschätzen, Gold, mal ganz zu schweigen. Und was mich wirklich erstaunt hat in der Ausstellung ist, auf dem ersten Globus, dem Beheim-Globus, den Sie zeigen, war schon vor 500 Jahren verzeichnet, wo man diese Naturschätze finden kann, wo man sie mitnehmen und zwar man auch rauben kann bei diesen kolonialen Raubzügen. Das heißt, bei der Vermessung der Welt hat man die Nutzung der Natur schon mitgedacht?
Mhm. Ja, ich finde das auch, also dieser Beheim-Globus, den Sie erwähnen, der hat mich auch wirklich umgehauen, wenn man sich den näher anschaut. Der ist aus unserer Sammlung. Wir haben eine historische Kopie im Deutschen Historischen Museum. Das heißt, unser Globus ist aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Original im Germanischen Nationalmuseum ist aus dem späten 15. Jahrhundert. Unser Beheim-Globus und auch der in Nürnberg zeigt verschiedene Dinge auf einmal. Zum einen werden die Landmassen verzeichnet, noch ohne Südamerika und Australien. Es werden Navigationswege eingezeichnet, also wie kommt man wohin. Und dann ist über diesen ganzen Globus wie so kleine Tupfen, sind Rohstoffe und Gewürze, also Dinge, die gehandelt werden können, eingezeichnet. Das heißt, dieses Erdenrund wird zu so einer Art Bestellkatalog oder Warenhaus auf diesem Globus. Und das ist natürlich sehr sinnfällig für eine Entwicklung in der Neuzeit, dass man nämlich nicht nur die Welt bereist, sondern eben aus der ganzen Welt sich Dinge kommen lässt, damit handelt und die Erde auch ausbeutet.
Die Naturgüter werden ja damit auch zur Ware.
Genau.
Es geht um die Nutzung der Natur. Heute würde man vielleicht auch sagen, da beginnt eigentlich die Ausbeutung der Natur oder, ein bisschen härter formuliert, eigentlich ein aggressives Verhältnis gegenüber der Natur.
Genau, also dass die Natur vor allen Dingen als ein Ort, der Ressourcen bereitstellt, gedacht wird, das ist sicherlich in der Neuzeit eine sehr verbreitete Vorstellung.
Also bei diesem Sauseschritt durch die Geschichte, den wir jetzt gerade machen, kann man jetzt schon mal sagen, es gibt die Vorstellung eines Lebens im Einklang mit Natur. Dafür steht ganz zu Beginn Ihre Geschichte, die Sie in der Ausstellung erzählen, Hildegard von Bingen. Es gibt die Vorstellung der Nutzung, der Bewirtschaftung, der Ökonomisierung, der Ausbeutung von Natur, die auch mit Ausbeutung und Ermordung von Menschen einhergeht. Ja. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Jetzt kommt in der Aufklärung und mit den Naturwissenschaften eine dritte Vorstellung hinzu, nämlich die Herrschaft über die Natur, damit die Natur keine Bedrohung mehr darstellt. Wir müssen der Natur den Krieg erklären, hat Voltaire nach dem Erdbeben in Lissabon erklärt. Und wie man der Natur den Krieg erklären kann, das sieht man auch in Ihrer Ausstellung sehr gut. Am Beispiel der Rheinbegradigung durch Tulla vom Rheinknie bei Basel bis Worms. Damit wollte man Menschen vor Hochwasser und Überschwemmungen schützen. Man wollte die Malaria ausrotten, an der unter anderem vermutlich Friedrich Schiller in Mannheim damals erkrankt ist. Entstanden ist aber ein schiffbarer Industriefluss, sehr wichtig für die Industrialisierung der Region, für die vielen Fabrikle, die es seither im Ländle gibt. Buchstäblich gleichzeitig entsteht mit der Romantik das Bild einer idealisierten Natur, wo man ganz anderes praktizieren kann, wo man Empfindsamkeit üben kann, wo man das Gemüt erfrischen kann, wo man die blaue Blume finden soll, und zwar nur dort. Also einerseits werden die Rheinauen zerstört, andererseits wird genau das, was man auch anderenorts zerstört, Wälder, die man gnadenlos abholzt, Flüsse, die man in Kanäle verwandelt, idealisiert. Was für eine merkwürdige Gleichzeitigkeit denkt man, wenn man in Ihrer Ausstellung steht. Wie erklären Sie sich denn die?
Ja, ich würde sagen, das ist aufeinander bezogen. Also wir haben ein Bild, auch eine Zeichnung von Moritz von Schwind in der Ausstellung. Da sieht man einen Hornbläser, der praktisch auf einer Waldlichtung liegt, und es sieht aus wie ein Sofa. Ja, also das ist, gibt so ein Moospolster und über ihm hängen dann die Zweige so runter und der spielt da eben eine Melodie. Es sieht irre bequem aus. Jeder, der das mal im Wald versuchen würde, müsste echt lange suchen, um so eine Stelle zu finden, wo es so bequem ist. Ich meine, in gewisser Weise würde ich sagen, sind diese Entwicklungen stark aufeinander bezogen. Nehmen wir den Rhein. Dadurch, dass der Rhein schiffbar geworden ist, kommt die Rheinromantik auf, weil man plötzlich irgendwie mit diesen schönen Booten, mit diesen schönen Dampfern den Rhein ganz bequem runterfahren kann und praktisch nicht aufwendige Expeditionen machen muss, sondern im Sonntagsstart dieses Schiff besteigen kann und dann eben bequem da entlangfahren und alles genießen kann. Und insofern eine gewisse Urbarmachung, eine gewisse Infrastruktur gehört tatsächlich zu dieser Romantik dazu. Und gleichzeitig gibt es natürlich Entwicklungen, die tatsächlich dazu führen, dass wir uns wohler in dieser Natur fühlen. Sie haben gesprochen von der Malaria. Tatsächlich, es gab eben Malaria am Oberrhein. Das ist schon eine Erleichterung, wenn es die nicht mehr gibt. Und insofern ist das ein doppeltes Spiel. Und es gibt praktisch immer Dinge, die verloren gehen, und es gibt Dinge, die gewonnen werden. Ich glaube nicht, dass nur die Wildnis der richtige Zustand ist. Also wir wissen auch, dass ganz viele Kulturlandschaften, was Biodiversität anbetrifft, dass die sehr gut abschneiden. Also ich glaube, es gibt ein Zusammenleben mit Natur, wo man nicht Natur und Kultur gegeneinander ausspielen muss.
Aber es ist schon sowas wie ein Gegensatz, der damals entsteht. Also ab 1817 rein begradigt.
Ja.
In der gleichen Zeit entstehen dann Gemälde, die ein Arkadien zeigen. Also den Neckar zum Beispiel, der später in einen Kanal verwandelt wird. Gibt es ein schönes Bild in der Stuttgarter Staatsgalerie,
ja,
von Steinkopf, Schloss Rosenstein und der Neckar bei Cannstatt. Sehen müsste man eigentlich die ersten Schornsteine, Fabrikgebäude,
ja,
die erste Baumwollfabrik in Cannstatt. Das alles sieht man nicht. Man sieht nur dieses schwäbische Arkadien. Und man fragt sich schon, warum wird so gelogen auf diesem Bild? Also warum wird eine Idylle gezeigt, die gar nicht da ist? Weil es eine erste Verlusterfahrung ist von Natur, die mit der Industrialisierung einhergeht, wäre meine Vermutung.
Ja, würde ich auch so sehen. Also es gibt sicherlich die Sehnsucht, also diese alte paradiesische Vorstellung, würde ich sagen, begleitet uns. Und diese paradiesische Vorstellung, die hat eben bestimmte Elemente der Unberührtheit, bestimmte Elemente des Intaktseins. Und wenn wir das nicht sehen, dann machen wir vielleicht die Augen zu oder mogeln das auf Bildern weg.
Also wann wird es endlich so, wie es nie war?
Genau,
steht
in die
eigentlich
Richtung.
Ja. Die Zauberschrift aus diesen Bildern. Und eigentlich entsteht doch auch dieses ganze ambivalente Verhältnis zur Natur, das wir bis heute haben. Also einerseits beuten sie weiterhin aus, wie man das seit 500 Jahren macht und immer extensiver.
Mhm.
Andererseits verehren wir sie, gerade so als Idylle, als Rückzugsort, als Gegenwelt. Also diese ganze Ambivalenz, die ist damals entstanden.
Ich würde sagen, die begleitet praktisch jede Gesellschaft. Also man hat bestimmte Idealvorstellungen, man hat bestimmte Zustände, nach denen man sich sehnt. Mal ist es mehr gartenhaft, mal rücken bestimmte Landschaftsmotive in den Vordergrund, also sowas wie der Wald. Und gleichzeitig, während man sich danach sehnt, sägt man den Ast ab, auf dem man sitzt. Also das würde ich sagen, ist eine Erfahrung, die wurde im Mittelalter gemacht, die wurde in der Neuzeit gemacht und natürlich in der Industrialisierung. Je größer die Bevölkerung ist, umso mehr Zerstörungspotenzial gibt es und je größer auch die Möglichkeiten sind, einzugreifen, umso mehr Zerstörungspotenzial gibt es. Wir zitieren an einer Stelle auch schließlich Sigmund Freud, der 1930 ein ganz tolles Buch über das Unbehagen in der Kultur schreibt. Und da beschreibt er den Menschen als Prothesengott, weil er sagt, der Mensch hat sich so gewandelt durch diese Maschinen, die ihm zur Verfügung stehen, dass er praktisch wie so ein halber Roboter durch diese Welt stapft und auch irgendwie auf so eine komische, Unbehagen bereitende Weise mit diesen Motoren und Maschinen verbunden ist. Und Freud endet dann damit, dass er sagt, naja, jetzt hat der Mensch natürlich aber auch alle Mittel in der Hand, um wirklich alles zu zerstören.
Also Prothesengott, weil der Hammer die Verlängerung des Armes ist, schon eine ganz einfache Prothese. Es geht dann aber insgesamt bis zu den Baggern, mit denen man ganze Landschaften umgestalten kann oder mit denen man den Rhein begradigen kann.
Also genau. Freud denkt es tatsächlich durch die Geschichte von so kleinen Sachen wie Fernrohr, Brille, Mikroskop über große Sachen dann eben wie Dampfmaschine, Motorrad, Auto bis in seine Zeit hinein. Und natürlich ist das so ein flexibles System, dass man sagen könnte, auch noch der Eimerkettenschwenkbagger aus der Lausitz gehört dazu.
Okay, also als selbsterklärter Prothesengott benutzt der Mensch Technik, um die Natur zu beherrschen. Und zur selben Zeit wird aber in Deutschland die Natur so verherrlicht, so verehrt, dass sie zur besten Erzieherin der Nation erklärt wird. Auch die Geschichte erzählen sie in der Ausstellung. Und sie bringen das mit der Gründung der ersten Kindergärten in Deutschland in Verbindung. Das ist dann ab 1840 in Thüringen wird der erste gegründet. Und wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Natur als beste Erzieherin und die Erfindung des Kindergartens?
Sie haben es schon gesagt, Friedrich Fröbel in Thüringen gründet den ersten Kindergarten in Blankenburg. Und da gibt es die Vorstellung, dass wenn Kinder im Freien spielen oder sich gärtnernd draußen aufhalten, dass das der beste Weg, der beste Einstieg, die beste Erziehung für das spätere Leben sein soll. Das ist lustigerweise, heute leuchtet uns das total ein, das ist lustigerweise damals so umstritten, dass Preußen prompt ein Kindergartenverbot erteilt, 1851.
Zu weil, natürlich.
Ja, weil die das Gefühl haben, dass eigentlich eine christliche Ausbildung oder eine christliche Erziehung zu wenig eine Rolle spielt. Die empfinden es als atheistisch. Also die wollen nicht, dass das irgendwie praktisch sich alles so selbst zusammenbaut in irgendwelchen freiheitlichen Umgebung, sondern die wollen schon, dass es eine, ja, nach christlichem Dogma durchlaufende Erziehung geben soll. Und dann gründet sich auch wieder zu diesem Verbot eine Gegenbewegung und die wird in Berlin durch eine tolle Frau namens Lina Morgenstern angeleitet. Eine Frau aus jüdischem Elternhaus in Breslau. Sie wirkt aber hier in Berlin dann. Und die sagt einen ganz tollen Satz, den ich auch immer gerne zitiere, einfach weil der so wunderschön ist. Sie sagt, dass im Kindergarten die Kinder von vornehm und gering, von arm und reich, von Protestant, Katholik und Jude glücklich und gesegnet nebeneinander sein können. Das heißt, für sie ist die Natur die Instanz, die Menschen gleich macht und Menschen zusammenbringt und eben nicht spaltet, sondern das Verbindende reinbringt. Und vorhin hatten wir Fichte, der eben genau das Gegenteil behauptet, also der irgendwie sagt, es gibt sowas wie eine natürliche Hierarchie und da sind die Deutschen die Naturgemäßen und die Franzosen sind auf der falschen Seite und die Juden sind auf der falschen Seite. Und jetzt haben wir eine Frau hier in Berlin, Lina Morgenstern, die genau andersrum argumentiert, sich auch auf die Natur bezieht und sagt, von der Natur lernen wir, dass wir alle gleich sind und alle mit den gleichen Voraussetzungen starten und das verbindet uns.
All kids are created equal sozusagen.
Ja, das ist ein ganz prophetischer, irgendwie ganz weitsichtiger Satz.
Damit kann man sich auch auf Natur beziehen.
Ja, und das war genau für uns das Spannende. Das ist eben, wie vielfältig die politischen Systeme und die Vorstellungen sind, die man daraus ableitet. Also praktisch, was diese Vorstellung verbindet, ist, dass sie das Gefühl haben, wir müssen das irgendwie aus der Natur ableiten. Also wir argumentieren damit zu sagen, das ist nun mal so, das ist von Natur aus so. Aber dann geht es in ganz unterschiedliche Richtungen und es gibt völkische Richtungen, es gibt demokratische Richtungen, es gibt Richtungen, die die Gesellschaft spalten wollen und es gibt Richtungen, die sagen, das ist unser großer Kitt, der uns zusammenbringt. Und diese Vielfalt aufzufächern, das hat uns große Freude gemacht in der Ausstellung.
Und mit Lina Morgenstern und dem Kindergarten und auch mit Friedrich Fröbel sind wir jetzt endlich im deutschen Wald, dem deutschen Naturthema schlechthin.
Ja.
Denn dort sieht Lina Morgenstern ihr Vorbild, den Kindergartenerfinder Fröbel. Vater Fröbel, schreibt sie, lebte im Walde, umgeben von einer Schar kleiner Menschen. Also tatsächlich hat Fröbel in seinen Büchern Kinder abbilden lassen, die unter Bäumen spielen, natürlich mit Bauklötzchen aus Echtholz, ein echter Waldkindergarten sozusagen, den man gar nicht hätte neu erfinden müssen, den gab es schon im 19. Jahrhundert. Auch in Brems Tierleben tummeln sich die Tierfamilien gerne mal auf Lichtungen im Wald. Ludwig Tieck prägt damals ein Wort, das die Romantik wiederum prägte, die Waldeinsamkeit, also ganz allein, ungestört, nur von Bäumen und Waldluft umgeben. Ist auch so ein deutsches Gefühl, denke ich. Bis zum heutigen Waldbaden natürlich. Frau Voss, was ist das für ein Ding, was die Deutschen mit dem Wald haben?
Also das ist tatsächlich, und darum haben wir auch so früh angefangen, das ist nicht von Anfang an so. Also darum ist es irgendwie gut, mit Hildegard von Bingen anzufangen, weil die diese Obsession für den Wald beispielsweise nicht hat. Es ist tatsächlich eine Idee, die Ende des 18. Jahrhunderts prägend wird. Und ich würde sagen, dass schon wichtig ist, diese Vorstellung, dass es diesen Bezug der deutschen Nation zu den Germanen gibt. Also Klopstock schreibt sein berühmtes Drama Hermannsschlacht, in der eben Hermann, der Karuskerfürst, gegen die Römer einen Sieg einfährt.
Im Teutoburger Wald.
Im Wald, genau. Und Klopstock schreibt eben auch, dass die Germanen wie Eichen angewurzelt den Ansturm der Römer brechen. Das heißt, dieses heroische Geschehen findet immer im Wald statt, ist irgendwie auch eng damit verbunden. Das, würde ich sagen, ist so eine Ursprungserzählung, so ein Mythos, der diese Waldbegeisterung befeuert, die eben von der Nationalbewegung sehr aufgegriffen wird. Und dann wird dieser Wald eben zum Ursprungsort, zum Sehnsuchtsort, zum meist abgebildeten Ort dieser deutschen Nation, die eben im 19. Jahrhundert dann eben einen eigenen Staat haben möchte und dann ab 1871 einen eigenen Staat hat.
Und das alles so sehr, dass man sogar die Geburt Christi in Deutschland mit einem Baum feiert.
Ja, das ist auch was, ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Also es gibt Vorläufer, es wird auch schon vorher mal mit einem Weihnachtsbaum gefeiert, aber es ist nicht so, dass in jedem Wohnzimmer automatisch ein Weihnachtsbaum steht. Und im 19. Jahrhundert wird das dann tatsächlich eine feste Tradition, dass in den Wohnzimmern und in den Städten und überall eben diese Weihnachtsbäume sind. Das heißt, Der Wald wird nicht nur zum Wohnzimmer der Deutschen, sondern die Bäume ziehen auch ins Wohnzimmer ein, nämlich in Form des Tannenbaums, der dann zum Weihnachtsbaum wird.
Selbst im ARD-Hauptstadtstudio, wo wir dieses Gespräch führen, steht im Foyer so ein kleines, mythisches, deutsches Bäumchen.
Ja, er ist dann nicht mehr wegzudenken. Wir haben auch ein Buch, das wir ausstellen. Da ist eine Abbildung drin, auch aus dem 19. Jahrhundert, wo Luther mit dem Weihnachtsbaum Weihnachten feiert. Das kann man ausschließen. Also Luther hat nicht mit dem Weihnachtsbaum Weihnachten gefeiert. Aber diese Vorstellung, die man dann eben zurückspiegelt und dann wieder vorholt für die eigene Zeit, das ist, glaube ich, was ganz Typisches im 19. Jahrhundert. Man schafft sich einen mythischen Raum in einer entfernten Vergangenheit und dieser mythische Raum wird dann zum Bezugspunkt wieder für die Gegenwart.
So gehört der Baum und der Wald, der deutsche Wald, natürlich irgendwie zu den Invented Traditions, wie Eric Hobsbawm, der Historiker, das genannt hat. Erfundene Mythen, die jede Nation braucht, um sich irgendwie selbst zu begründen. Und interessanterweise beginnt mit der Verehrung für den Wald in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja dann auch der Naturschutz, weiß ich natürlich aus Ihrer Ausstellung. Mehr noch, alte Bäume werden in Deutschland nicht nur geschützt, sie werden regelrecht verehrt als Naturdenkmal, gerade die Eiche, zum Beispiel die Jägerhauseiche bei Heilbronn. 1937 zum Naturdenkmal erhoben. Die Dicke Eiche, ein Baumkoloss in der Nähe von Tübingen, 1939 Naturdenkmal geworden. Die Alte Eiche von Tannheim im Schwarzwald-Baar-Kreis, ich nenne mal so ein paar, das ist die höchstgelegene Stieleiche in Deutschland oder die tausendjährigen Eichen von Ivenack in Mecklenburg, 2016 zum ersten nationalen Naturmonument im wiedervereinigten Deutschland erklärt. Also diese Tradition setzt sich bis heute fort und begonnen hat sie 1906 mit einer staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. Damit beginnt der Naturschutz. Warum wurde die Natur plötzlich, also nicht nur Schiller und Goethe, sondern die Natur denkmalwürdig?
Ja, Naturschutz ist ein Wort des 19. Jahrhunderts. Das gibt's vorher nicht. Das wandelt ein bisschen seine Bedeutung, aber es kommt im 19. Jahrhundert auf und hat dann eben diese Bedeutung, dass es eine schützenswerte Natur gibt.
Ja, man hätte ja Naturschutzstelle sagen können, aber man hat Naturdenkmalpflege gesagt.
Genau, und das geht auf einen anderen berühmten Deutschen, an den wir, glaube ich, gerne zurückdenken, zurück. Und das ist Alexander von Humboldt, der nämlich auf Reisen in Südamerika so begeistert und hingerissen ist von den südamerikanischen Wäldern, die ja auch in der Tat sehr beeindruckend sind, sehr alte Wälder, und angesichts eines alten Baums dort sagt, dass es eben nicht nur Kulturdenkmäler geben sollte, sondern auch Naturdenkmäler. Und damit kommt dieses Wort in die deutsche Sprache und wird dann aufgegriffen von einem preußischen Botaniker, Konvenz heißt er, Hugo Konvenz, der damit betraut wird, eine Behörde einzurichten. Und das ist dann die von Ihnen erwähnte 1906 gegründete staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Und Konvenz, der ein sehr, würde sagen, ein sehr nüchterner Typ ist, versucht dann eben so ein Inventar zu schaffen von seltenen Bäumen, seltenen Baumgruppen, teilweise auch Sträuchern, teilweise Ausblicke, wo er das Gefühl hat, der Wald wird so wirtschaftlich genutzt. Wir müssen aufpassen, dass nicht alles verschwindet und dann wenigstens so bestimmte kleine Inseln und Gruppen unter Schutz stellen. Und das ist seine Aufgabe bei dieser staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich die erste Behörde in Europa, die sich dieser Aufgabe stellt.
Die ja aber nicht Natur insgesamt schützt, sondern eben nur kleine Inseln von Natur, haben Sie gerade gesagt. Also was ist das jetzt für ein Verständnis von Natur oder für ein Verhältnis? Das ist ja so eine Art Heimatschutz.
Das ist einerseits auch eine ästhetische Herangehensweise, dass man das Gefühl hat, es gibt Dinge, die sind so schön anzusehen und Bäume, die so schön sind oder auch historisch wertvoll, dass wir die schützen wollen. Aus heutiger Sicht würden viele Ökologen natürlich sagen, das bringt gar nichts. Wenn ihr irgendwie deine einzelne Baumgruppe oder einen einzelnen Baum schützt und der Rest irgendwie kaputt geht, dann ist der Boden kaputt und so. Und das bringt nichts. Ja, ihr könnt das nicht isolieren. Das Verständnis davon beginnt in der Zeit erst. Ich glaube, Konvenz war auch Pragmatiker und ihm war klar, wir fangen so an, mal gucken, wohin es weitergeht. Konvenz selbst war nicht jemand, der besonders, weil Sie gerade Heimatschutz gesagt haben, der versucht hat, das besonders auszuweiten. Also er arbeitet mit den anderen großen Verbänden zusammen und das ist dann der Bund Heimatschutz oder der Bund für Vogelschutz. Und die haben tatsächlich eine viel größere Agenda. Also die wollen dann auch irgendwie sowas wie natürliche Lebensweise unterstützen oder wollen eben die Heimat schützen. Das heißt, die haben so eine Vorstellung, die auch dann teilweise bis hineingeht, dass es schon die ersten gibt, die sagen, irgendwie es muss sowas wie das deutsche Blut oder die deutsche Rasse geschützt werden. Die versuchen das mit ganz vielen anderen Sachen auch zu verknüpfen. Konvents ist da auf eine gewisse wohltuende Weise stur, dass er tatsächlich nur auf diese Bäume und bestimmte Landschaften und bestimmte Ausblicke guckt und nicht versucht, das in diese völkische Weise voranzutreiben.
Diese Richtung von Naturschutz, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die also zum Beispiel mit Paul Schulz in Naumburg verbunden ist, der 1904 den Bund für Heimatschutz gegründet hat in Deutschland und später in den 20er Jahren dann ein Buch geschrieben hat über Kunst und Rasse und dem Nationalsozialismus eine Ideologie geliefert hat damit. Dieser Paul Schulz in Naumburg hat den Bund für Heimatschutz gegründet, um der Entstellung unseres Landes entgegenzuwirken. Mhm. Also Naturschutz als Heimatschutz oder auch Vogelschutz, auf den wir sicherlich noch zu sprechen kommen, war das in dieser Zeit ein Anliegen der Rechten und Konservativen vor allem in Deutschland?
Das ist historisch ziemlich umstritten. Ich würde sagen, es gibt beides, aber die Richtung, die sich durchsetzen wird, ist die völkische Rechte. Es gibt auch Vertreter auf Seite der Sozialdemokraten, aber im 20. Jahrhundert werden die sich durchsetzen, die das eben zu einem völkischen Anliegen machen. Insofern sieht es manchmal so aus, als hätten nur die das vertreten. Aber es ist tatsächlich so, es gibt ein bestimmtes Vokabular, wo wir vielleicht heute hellhörig werden. Also wenn von Entstellung gesprochen wird oder eben wenn vom Gedeihen der deutschen Rasse gesprochen wird oder wenn jemand wie Rudolf, der eben auch zu den Mitbegründern der Naturschutzbewegung zählt, wenn der nicht möchte, dass Frauen und Juden mit aufgenommen werden in diese Bewegung. Also da gibt es viele Elemente, die dann leider in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts natürlich im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle spielen werden.
Aber es ist schon so eine Stufenfolge. Also es beginnt erst mit einer Nationalisierung der Natur, die sich vielleicht auch in der Naturdenkmalpflege niederschlägt. Mhm. Und dann kommt aber der nächste Schritt, das ist dann das Völkische.
Ja.
Das hinzugerechnet wird.
Naja, ich würde sagen, auf der einen Seite, man kann diejenigen, die da anfangen, Natur zu schützen, es gibt einen pragmatischen Herangehensweise, man kann es nur national machen, weil das ist der Zugriffsbereich, ne, auf den man zugreifen kann. Die Frage ist immer, ob das eben verbunden wird mit nationalistischem Gedankengut oder nicht.
Hm. Und ein besonderes Beispiel für die Anfänge des Naturschutzes in Deutschland, haben Sie gerade schon erwähnt, ist der Vogelschutz. Entsteht parallel zur Naturdenkmalpflege und zum Heimatschutz 1899 gegründet in der Stuttgarter Liederhalle von Lina Händle, die dann später die deutsche Vogelmutter genannt wird, weil, so hat sie es gesagt, sie die rücksichtslose Ausbeutung der Natur einfach nicht mehr mit ansehen konnte und uns die Verödung der Heimat droht. 1908 hat sie dann in Laufen am Neckar, also der Geburtsstadt von Friedrich Hölderlin, eine Neckarinsel erworben, um Nachtigallen eine Brut- und Heimstätte zu geben. 1933 ist der Bund dann umbenannt worden in einen Reichsbund für Vogelschutz und bei der ersten Bundesversammlung im November 1933 grüßt Lina Händle die Vogelschützer mit einem sieghaften Heil auf unseren Volkskanzler, der die Deutschen aus der Verbundenheit mit der Natur heraus gesunden lassen will. War natürlich ein Zitat. Durch die Verbundenheit mit der Natur sollten die Deutschen gesunden. Welches Verhältnis zur Natur haben sich die Leute aus dem Vogelschutz damit denn erhofft?
Da kann man sich auch fragen, wann fängt das an, dass es diese Richtung nimmt? Wie stark wird es betrieben? Wir haben in unserer Ausstellung ein Bild aus einer Kampagne des Bundes für Vogelschutz groß aufgezogen auf der Wand. Und da geht es darum, dass der Bund für Vogelschutz, der eben sehr mitgliederstark ist und auch zahlende Mitglieder hat und auch eben von Leuten unterstützt wird, die Geld haben. Der Bund für Vogelschutz macht so eine große Kampagne dagegen, dass keine Wildvögel an Hüten oder in der Mode getragen werden.
Deshalb ist Paris für Lina Händle die Welthauptstadt der Vogelvernichtung.
Genau, und das ist doch interessant. Also es wird dann ein Pariser Warenhaus gezeigt, in dem die Pariserinnen sich Wildvögelhüte kaufen. Und das hat eine gewisse Schlagseite, weil umso merkwürdiger ist es eben, das auch zu verknüpfen mit den Franzosen und zu sagen, die machen das falsch und wir wollen nicht sein wie die Franzosen. Also man sieht, dass diese alte Feindschaft zu den Franzosen plötzlich auch wieder eine Rolle spielt, um diese Kampagne schmackhaft zu machen für ein deutsches Publikum und diesem deutschen Publikum nicht nur zu sagen, passt mal auf mit den Vögeln, es wäre besser, wir würden die schützen, sondern auch gleichzeitig, wir wollen nicht sein wie die Franzosen, die sehr modebewusst sind und gekünstelt wieder. Und als Deutsche sollten wir das nicht tun.
Jetzt gibt es ein besonders perverses Beispiel, wie Vogelschutz und NS-Ideologie zusammenhängen können. Und das ist das Beispiel von Günther Niethammer, dem Ornithologen von Auschwitz. Der Mann war Mitglied der Waffen-SS, er war Wachmann in Auschwitz, er hat am Tor gedient, das heißt, er hat alles gesehen, Selektion, Gaskammern, er wusste wirklich alles, wurde vom Wachdienst befreit, um die Vogelwelt des Vernichtungslagers zu erkunden, hat diese Recherchen rund um das KZ benutzt für sein Handbuch der deutschen Vogelkunde, das bis heute eigentlich immer noch als Standardwerk gilt. Wenn der fatale Ortsname nicht wäre, könnte es ein heutiger Bericht zum Vogel des Jahres 2025 sein, schreibt der Naturschutzbund NABU, die Nachfolgeorganisation des Bundes für Vogelschutz, aktuell auf seiner Webseite. Denn auch der Hausrotschwanz ist von diesem SS-Mann in Auschwitz beschrieben und erforscht worden als einer der häufigsten Vögel dieses Gebiets. Sie dokumentieren diese Geschichte in der Ausstellung. Und auch im Katalog, dort im Katalog stellen Sie zwei Dinge gegenüber, nämlich links die Abbildung aus Günther Niethammers Handbuch der deutschen Vogelkunde mit der detaillierten Beschreibung der Gefiederpartien eines Vogels und rechts daneben eine Bildtafel zu den Nürnberger Rassegesetzen mit einer sogenannten rassischen Klassifizierung der deutschen Bevölkerung, um was damit zu zeigen.
Also, was uns an Niethammer interessiert hat, ist tatsächlich, wie dieser Jargon, mit dem er über Vögel schreibt, der gleiche Jargon ist, der im Nationalsozialismus zur Abwertung von Bevölkerungsgruppen, vor allen Dingen den Juden, benutzt wird. Das heißt, im Handbuch der Vogelkunde gibt es Formulierungen wie, dass bestimmte Vögel Mischehen eingehen. Was soll das sein? Was ist die Mischehe eines Vogels? Und das ist natürlich eine Formulierung, die aus dem Nationalsozialismus stammt, wo man eben als Mischehen bezeichnet, wenn eine christliche Person mit einer jüdischen Person verheiratet ist. Und wir haben auch Briefe von Günther Niethammer, wo er mit einem Kollegen sich über den Kuckuck austauscht. Und dann geht es auch die ganze Zeit um Artbastarde und Rassenmischlinge. Und man sieht, die Sprache des Nationalsozialismus wird auf die Beobachtung der Vogelwelt angewendet. Und sie ist natürlich auch vor Ort mit ihren schrecklichen Konsequenzen, wenn Günther Niethammer eben in Auschwitz stationiert ist und dort Wachmann ist, auf der einen Seite SS-Wachmann und auf der anderen Seite eben für diese sogenannten ornithologischen Sonderaufgaben befreit wird und dann Streifzüge unternimmt durch dieses Gebiet zwischen Sola und Weichsel und das in einem Aufsatz beschreibt, der 1942 veröffentlicht wird unter dem Titel Beobachtungen über die Vogelwelt in Auschwitz. Also irgendwie muss er auch das Gefühl haben, damit fliegt er nie auf. Und dieses Gebiet als ein Idyll mit Vogelgezwitscher und großen Seen und Mooren beschreibt.
Der Mann hat diese Recherchen benutzt für sein großes Vogelbuch, das ihm viel Renommee eingetragen hat. Das Vogelbuch ist noch während des Nationalsozialismus erschienen, bis 1942. Ab 1949 war er dann in der Bundesrepublik Kurator im Museum König, dem Naturkundlichen Museum in Bonn, wo zufällig auch die erste parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik Deutschland getagt hat, stieg dann zum Professor auf, hat Karriere gemacht und über seine Tätigkeit als SS-Mann und Vogelkundler in Auschwitz wurde bis zu seinem Tod 1974 geschwiegen, jedenfalls wurde öffentlich nicht drüber gesprochen. Den wissenschaftlichen Nachruf auf Günther Niethammer, dem Freunde und Kollegen zum Gedächtnis, hat Hans Kummerlöwe geschrieben, ein anderer überzeugter Nazi-Ornithologe und SA-Mann, der wiederum von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG ab 1949 insgesamt 23 Mal, fast bis zu seinem Lebensende, und er ist sehr alt geworden, sehr großzügig gefördert wurde. Damit verbunden ist logischerweise die Frage, wie dieses NS-Naturverständnis nach 1945 oder speziell auch nochmal nach 1949 nachgewirkt hat.
Also ich glaube, Leute, die das historisch untersucht haben, wir haben ja eben jetzt diese Stichproben genommen, aber wir führen zum Beispiel auch im Katalog und auch in der Ausstellung ein Interview mit Nils Franke, einem Historiker, der sich historisch angeschaut hat, wie sich diese alten Bünde weiterhalten und dessen Urteil sowohl über die Bundesrepublik als auch über die DDR fällt relativ schwerwiegend aus. Also sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gibt es diese Kontinuitäten.
Allein schon auf der Ebene der Gesetzgebung. Das erste gesamtdeutsche Naturschutzgesetz wird 1935 von den Nazis erlassen, führt dann zur Gründung vieler Naturschutzgebiete. Noch mehr Naturdenkmäler werden ausgewiesen. Dieses Naturschutzgesetz gilt in der DDR bis 1954. Mhm. In der Bundesrepublik gilt es bis 1976. Das heißt, dieses Naturverständnis galt eigentlich auf rechtlicher Ebene weiter.
So ist es. Ich würde sagen, ab den Mitte der 70er oder Anfang der 70er zieht wiederum ein neues Wort in die deutsche Sprache ein und das ist der Umweltschutz. Und ich würde sagen, dass man sich für das Wort Umweltschutz dann auch auf politischer Ebene entscheidet. Könnte schon auch damit zusammenhängen, dass man sich vom Naturschutz entfernen möchte. Umweltschutz sagt ganz klar, wir meinen die Welt um uns herum. Also das heißt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit der Frage, was ist der Mensch oder was ist irgendwie das deutsche Volk oder so, sondern wir meinen die Welt um uns herum und wir machen nicht mehr das, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Es ist eine Abgrenzung. Noch ein Wort zieht in die deutsche Sprache ein, der Smog aus dem Englischen, aus Smoke und Fog zusammengesetzt. Man merkt irgendwie, der Rhein wird zur Brühe und der Himmel ist nicht mehr blau. Und in Wiel, im Kaiserstuhl, möchte man eben auch kein Atomkraftwerk bei sich haben. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Player, die anfangen von der Politik bis in die Bevölkerung, die zu sagen, nee, so geht das nicht weiter, wir müssen jetzt was tun.
Diese Geschichte in Wiel, die ist das letzte Kapitel Ihrer Ausstellung, also der große Anti-Atomkraft-Protest im Wieler Wald vor allem, wo der Bauplatz besetzt wird. 1974, 75 geschieht das, 1976 wird das Naturschutzgesetz geändert. Das ist die Wende, dann spricht man von Umwelt, Sie haben es gerade gesagt, das definiert natürlich auch ein neues Naturverhältnis. Und dieser Naturschutz, der lange Zeit so rechtsdominiert war, so konservativ bestimmt war und eben auch so völkisch definiert worden ist, der wird jetzt durch diese Anti-Atomkraft-Proteste eigentlich eine linke Angelegenheit, ein Thema der politischen Linken. Das ist auch die große Verschiebung, die auch mit diesem Wort Umweltschutz einhergeht.
Ja, also ich würde sagen, wenn wir auf Wiel gucken, ist es tatsächlich noch eine sehr gemischte Bewegung. Also da sind enorm konservative Kräfte dabei. Die Wieler Weinbauern würden sich bestimmt nicht als links verstehen. Aber das Interessante ist, dass es damals die Protestbewegung schafft, einen so breiten Zusammenhalt hervorzubringen. Und wir zeigen in unserer Ausstellung ein Video, wo Petra Kelly, also später dann die Mitbegründerin der Grünen, wo Petra Kelly zusammen mit Wieler Winzern darüber spricht, warum die Anti-Atomkraft-Proteste so wichtig sind. Und das heißt, ab den 80er Jahren gibt es dann natürlich die grüne Bewegung. Dann setzt sich tatsächlich durch, dass der Umweltschutz und das Anliegen des Umweltschutzes, und das ist vielleicht auch heute so, mit eher linken Parteien verbunden ist. Das war die längste Zeit, wie Sie richtig gesagt haben, nicht so. Und auch noch in den 70er Jahren ist es so, das kommt ja auch bei uns vor, dass es tatsächlich die FDP ist, die ganz engagiert den Umweltschutz in die Politik auf Bundesebene mit einbringt. Hans-Dietrich Genscher gründet die Abteilung U im Innenministerium um 1970 rum. Das heißt, diese Kodierung, dass Umweltschutz automatisch ein Anliegen ist, was nicht von Konservativen oder nicht von Liberalen unterstützt wird, das ist etwas, ist eine spätere Entwicklung, eine Entwicklung, auf die wir hindeuten, aber die nicht, ja, nicht natürlich ist.
Also das ökologische Bewusstsein ist da und dieses gemeinsam Verantwortung übernehmen, das würde ich jetzt gerne an den Schluss unseres Gesprächs stellen, um vielleicht irgendwie doch positiv zu enden. Dieses gemeinsame Verantwortung übernehmen, das spiegelt sich vor allem auch im Gedanken der Commons-Bewegung oder wie man früher gesagt hat, Allmende, dass ein Gemeinwesen etwas gemeinsam bewirtschaftet. Das kann ein Wald sein in einer sogenannten Holzgerechtigkeit. Seit dem Mittelalter gibt es auf der Schwäbischen Alb immer noch, wie dieser Wald bewirtschaftet wird, damit er auch nicht zu sehr abgeholzt wird, dass es nachhaltig bleibt. Ihr Beispiel für die Allmende ist der Bodensee, auch im Mittelalter.
Ja.
Inwiefern war denn der Bodensee eine Allmende?
Der Bodensee ist ein gutes Beispiel für ein gemeinschaftlich bewirtschaftetes Gebiet, weil der Bodensee natürlich sehr viele verschiedene Anrainer hat. Da gibt es Bistümer, da gibt es Reichsstädte, da gibt es Klöster, da gibt es Fischer. Und die wollen alle Fisch entnehmen. Wir sind im Mittelalter, das heißt, die Fastengesetze spielen eine große Rolle. Man isst an 140 Tagen im Jahr kein Fleisch und der Fisch gilt als Seegemüse und kann deswegen gegessen werden. Das heißt, es ist ein Hauptnahrungsmittel. Und allen Anrainern ist aber auch klar, dass man das so machen muss, dass es für alle geht und auch nicht nur in einem Jahr, sondern im nächsten Jahr wieder. Und die haben sich zusammengesetzt, das ist in der historischen Literatur gut erforscht, die haben sich zusammengesetzt und sehr komplizierte Fischereiverträge ausgehandelt, wo Schonmaße, Fangzeiten, Minimaldurchmesser und so weiter alles festgelegt worden ist.
Von den Netzen, damit die Maschen nicht zu eng werden, damit man weniger Fische fängt oder nicht die kleinen und so weiter.
Genau, welche durften entnommen werden, also dann, wenn sie zu klein sind, schmeißt man sie auch wieder zurück. Oder man legt eben auch die Maschengrößen fest, damit eben noch kleinere Fische eben nicht gefangen werden und die nächste Population begründen können. Und diese Fischereiverträge, da zeigen wir auch einen aus der Zeit aus Konstanz, die sind irre kompliziert und das ist in der historischen Forschung lange Zeit so interpretiert worden, dass man dachte, herrje, die haben das offensichtlich nicht gut hinbekommen, die mussten ja dauernd nachbessern. Und dann denkt man aber heute, dass tatsächlich die Tugend dieser Fischereiverträge ist, dass sie so kompliziert sind und dass sie so dynamisch immer wieder darauf reagiert haben, weil natürlich es gibt dauernd Veränderungen. Also es gibt irgendwie sich wandelnde Wetterverhältnisse. Es gibt regenreiche und regenarme Jahreszeiten und so weiter. Und offensichtlich waren die in der Lage, sehr genau zu beobachten, was im Bodensee vor sich geht und darauf zu reagieren und das immer wieder so festzusetzen, dass die Bestände stabil geblieben sind. Das heißt, es war ein Erfolg und dieser Bodensee wurde als Allmende, als gemeinschaftliches Gebiet von vielen bewirtschaftet zum Wohle aller.
Also wenn man den Bodensee als Welt betrachtet, dann funktioniert die Allmende da ganz gut. Und wenn man in ihrer Ausstellung davor steht, fragt man sich natürlich sofort, ob diese Welt Bodensee auch so etwas wie ein Modell sein könnte, wie wir unsere gesamte Welt mit allen Problemen von Klimakrise bis Biodiversität und so weiter nur durch so einen Allmende-Gedanken in den Griff bekommen könnte.
Also natürlich ist die Hoffnung, dass wir Beispiele und Vorbilder finden, die uns helfen können, mit dem Klimawandel umzugehen, auch mit dem Artensterben umzugehen, mit dieser Ressourcenausbeutung. Man muss dann immer gucken, welche Parameter sind übertragbar. Natürlich ist eine geschlossene Region oder relativ geschlossene Region wie der Bodensee was anderes, sagen wir, als der gesamte Globus.
Das könnte man ja als Beispiel nehmen, etwa diese Maschen, die Sie vorhin erwähnt haben, der Fischernetze. Ne? Also man darf nicht so engmaschig fischen in der Welt heutzutage. Mit anderen Worten, man sollte vielleicht nicht alles so extensiv bewirtschaften.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es eine richtige historische Forschungsrichtung gibt, die sich mit diesen Allmenden auseinandergesetzt und schaut, warum haben die funktioniert oder was führt dazu, dass die funktionieren oder dass die nicht funktionieren. Und insofern, das ist natürlich die Hoffnung, dass die Geschichtswissenschaft oder das Zurückblicken in die Geschichte auch Anregungen mindestens dazu liefern kann, die weiterhelfen, mit den Problemen umzugehen, mit denen wir umgehen müssen.
Julia Voss, Mitarbeiterin im Präsidium des Deutschen Historischen Museums in Berlin, aktuell dort Kuratorin der Ausstellung Natur und deutsche Geschichte. Die läuft noch bis Juni 2026. Vielen Dank, Frau Voss, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, Herr Brandt.
Mein Name ist Dietrich Brandt.